Zisch.
Zisch. Biertocher Podcast, Folge 71.
Prost.
Prost.
Prost. Prost.
Jetzt begrüßen Sie da.
Johnny.
Da.
Gregor.
Und da Horst.
Mhm.
Wir feiern die Folge 71.
Feiern wir?
Ja,
feiern
immer.
Immer.
Und zwar am 24.09.2012. Wir haben uns in den Raum der Gewi geflüchtet, im alten AK.
Mhm.
Weil draußen ist schier.
Es stürmt. Es stürmt. Mit freundlicher Unterstützung dieser Podcast mit wukonic.com.
Die Internetagentur aus Graz.
Die super, eine super Verkürzung vom Spruch. Ich habe mir überlegt, eigentlich hat immer, sorry Jörg, das letzte Mal vergessen haben.
Ja, wir entschuldigen uns, Jörg,
es ist uns urpeinlich. Ich habe mir schon fast überlegt, andere Sprüche. Ich arbeite an diversen Vorschlägen, aber...
Das höre ich jetzt seit 4 Folgen von dir.
Okay, soll ich dir einen Working Draft?
Bitte.
Wukonic.com, es ist nur so ungefähr. Damit fühlen Sie sich wu ein Konig im Internet.
Wu ein Konig?
Ja.
Man muss noch feilen. Gregor, darf ich dir schnell einen Berg Koks und eine Million Werbebudget überreichen? Du bist ab sofort engagiert.
Aber ich habe mir dann gedacht, König ist keine Herrscherstruktur, die im Internet gut angenommen wird, deswegen vielleicht bei der Zielgruppe dann doch nicht so gut.
Ja,
das Royale.
Nein, lass mal das.
Wie U-König. Das wäre auch nicht schon der doppelt. Siehst
du? Wir sollten die Beniers und so auch.
Ne? Brainstorming zusammenhocken. Hausmeisterthemen.
Bitte schön. Ah ja, halt, Moment, ich muss ein Urteil verlesen.
Urteil?
Nein, nicht verlesen. Ja. Der Gregor Britton wird wegen versuchter Flaschenflucht zum Verlesen der
Hausmeisterin
verurteilt. Gregor, bitteschön.
Ja, nein, das ist auch gern, warum er dazu
verurteilt. Ja, also eine Flaschenflucht, das ist, wenn man in Google Plus postet, dass man den Bierdacher Podcast bleiben lässt.
Ja, ich wollte die Woche echt ausfallen lassen. Das hat so geklungen. Du warst nicht so und dann kein anderer hat sich gemeldet, habe ich mir gedacht. Na, ja.
Gregor, wir sind seit 71 Folgen da.
Boah, wirklich wahr.
Wirklich wahr.
Naja,
aber lass mal das,
lass mal
verlies deine Hausmeister-Demo.
Ich habe keine Hausmeister-Demo, ich wollte nur die Rubrik eröffnen. Ich habe mir gedacht, vielleicht plumpst irgendwas
rein. Na gut, dann kann ich ein Nicht-Ereignis vermelden. Wir haben nicht ein Interview mit Andreas Rödel zum Thema Julia Schramm, aber wir arbeiten daran und ich hoffe, es kommt noch in einer der nächsten Folgen.
Deswegen werden wir das Thema jetzt auch nicht behandeln, weil wir uns einfach noch nicht gut genug auskennen.
Wir checken das nicht.
Ja, zumindest.
Da muss nicht der qualifizierte Meinung dazu.
Nicht einmal unqualifiziert.
Ansonsten, Feedback haben wir bekommen. Nicht so.
Eher weniger.
Ja.
Ja, ich kann Feedback geben zu gestern, also gestern zum letzten Mal, weil ich war nicht dabei.
Bitte schön, ja.
Gratuliere zum Root auf Android.
Endlich habe ich mich aufgerafft dazu.
Ja, es ist für mich ist zum Beispiel auf Android immer wesentlich, also eines der ersten Dinge, was ich mache, dass ich ein Gerät route, später vielleicht auch wieder an der Route, aber mir hat nur ein Grund gefehlt, das ich aufgezählt habe, was man mit der Route eigentlich machen kann.
Ja.
Und das ist für mich persönlich das Thema Backups. Wenn ich eine App installiere, dann habe ich da diverse Daten zum Teil in der App-Einstellungen, bei Spielen sind Spielstände oder andere Sachen, wie, keine Ahnung, bei der SSH-App sind die gespeicherten Shortcuts oder ähnliches. Und wenn ich root bin auf dem Gerät, kann ich alle Daten und alle Apps samt ihren Daten und Einstellungen auf einen Schlag sichern.
Geht das ohne root? Ist das nicht möglich?
Das Konzept von Android sieht ja vor, dass einzelne Apps sich gegenseitig nicht sehen können, also zumindest nicht auf ihren Daten zugreifen können. Ist ein Sicherheitskonzept. Deshalb kannst du keine Backup-App schreiben, die andere Apps sichert, weil die müsste dann auf diese Daten zugreifen.
Ja.
Es gibt Apps im Markt, die das machen, wenn du root bist, so wie Titanium Backup zum Beispiel.
Und das ist eines der größten, oder zumindest einer der ersten Hits, wenn man Backup eingibt.
Aus früher Stunde, das laufend besser wurde und immer noch laufend weiterentwickelt wird, also regelmäßige Updates, also wirklich sehr empfehlenswert. Also ich verwende das persönlich.
Ist aber zu kaufen.
Die Freiversion hat dabei Einschränkungen, dass, glaube ich, nicht alles per Batchjob geht, dass man gewisse Dinge nur manuell starten kann. Batchjobs sind natürlich praktisch, da kann ich eine Liste select all oder für alle Backups. Man kann zum Beispiel Backup-Historien erstellen, wie viele Backups sind, sonst automatische Backups und ähnliches. Also Dinge, die
kann man dann braucht, aber theoretischerweise auch übers Netzwerk gleich wegspeichern, wenn
du es dann machen kannst. Ja, du kannst in Dropbox sichern, du kannst.
Yes.
Und es gibt ein ähnliches Projekt, das verspricht, dass du das Datenverzeichnis der Apps über die Cloud, also übers Netzwerk, mit mehreren Geräten synchronisierst. Also du besitzt zwei Android-Geräte, hast auf beiden dieselbe App, dasselbe Spiel, was auch immer installiert, mhm, und möchtest deren Datenverzeichnis aktuell halten, synchron halten. Ja. Ich spiele auf dem einen Gerät das eine Level fertig, gehe auf das andere Gerät, ist das dort auch freigespielt.
Oder okay, aber du musst das über, trotzdem noch separat installieren über den, auf dem anderen Gerät, über den
Play Store. Das Gerät muss, die Applikation muss installiert sein, du musst dann halt, glaube ich, ich weiß nicht, wie die App heißt, ich glaube, das ist auch vom selben Entwickler, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Und aber das sind alles Dinge, die man halt nur kann, wenn man root ist
zum Beispiel. Also damit ich das richtig habe, hier diese Backup-Lösung eignet sich nicht dazu, dass ich jetzt eine gekaufte Software von Google Play Store auf mehrere Handys kopiere.
Ich enthalte mich meine Aussage. Oh ja, natürlich geht das auch. Ja.
Echt, das geht?
Nur wenn die, was ich ja nicht weiß, ist, wie diese Software prüft, ob sie authentisch, also ob sie wirklich gekauft wurde.
Ja,
wenn die nämlich, es gibt,
wenn das checkt, sozusagen.
Es gibt vom Play Store, also von Google, eine API, mhm, mit der du so Licensing Services in deine Apps einbauen kannst. Und ich weiß nicht genau, wie die im Hintergrund funktionieren. Da kannst du dann aus der App heraus gegen den Google Play Store prüfen, ob diese Installation jetzt korrekt lizenziert
ist. Prinzipiell sind das alles Einzellizenzen, also man müsste eigentlich.
Prinzipiell ist es so, wenn du jetzt ganz normal ein Gerät, also aus Erfahrung jetzt, weil du hast eine App gekauft, dann kaufst du später ein neues Gerät. Kannst du dort genauso installieren.
Weil es mit deinem Konto zusammenhängt.
Genau, mit demselben Google-Konto anmelde. Und wenn ich beide Geräte parallel nutze, habe ich es auf beiden Geräten installiert.
Mhm. Sehr cool.
Das funktioniert zumindest.
Wie ist das, wenn ich mir jetzt ein Tablet kaufe und mich einlogge mit meinem Account, werden dann automatisch alle Apps?
Sie werden nicht automatisch installiert, aber sie, du kannst sie, sie sind im Store, wenn du danach suchst und mit dem Account angemeldet bist, als gekauft markiert.
Sehr cool. So, damit kann ich dann halt die Games dann auch am Tablet zocken und hab's am Handy auch.
Genau. Das ist dann vom Vorteil, wenn das vom Anbieter so ist, weil bei manchen Spielen gibt es ja nur eine Installation, die dann je nach Gerät entweder die so eine Tablet-optimierte Oberfläche oder eine Handy-optimierte Oberfläche hat und andere machen sie so, dass sie zwei Apps in den Markt stellen. Das ist vor Tablet, vor Handys. Wenn sie beide kostenpflichtig sind, dann hast du halt, musst du das beide kaufen.
Ja. Interessant.
Ja, das ist.
Apropos Spiele, da sollte man vielleicht was sagen. Es gibt ein neues Humble Bundle.
Ja, das Humble Bundle 6.
Ich habe leider keine Zeit gehabt, mich damit zu beschäftigen. Aber
ist das ein Android oder ist das ein Desktop?
Was ich weiß, ist das PC. Ist nicht,
okay,
nicht Android. Aber ich sage lieber gar nichts, weil ich habe nur gesehen, dass es das gibt.
Also ja, Humble Bundles.
Müsste noch laufen.
Kurz vielleicht noch eins zum Thema Backup. Mhm. Es gibt auch nicht Rootwege, um Anwendungen, also wie Anwendungen über Backups, also die Daten erhalten, auch über Gerätewechsel hinweg. Mhm. Es gibt nämlich von Google selbst angeboten, also für Entwickler eine Schnittstelle, eine API, wo Programmierer, also Apps, App-Entwickler,
ja,
eine, diese Backup-API implementieren können und dann die Einstellungen, die du in der App, also in der App lokal auf dem Gerät ablegst, in die Google Cloud erzüngst. Also wenn du das, ich glaube, man kann es im Gerät einstellen, nur bei den Einstellungen. Mhm. Nur das ist halt davon abhängig, ob die App-Entwickler diese Funktionalität auch eingebaut haben.
Okay, das ist applikationsabhängig.
Aber dann kannst du es wirklich auch, also weil sonst ist das jetzt also von Haus aus gehen sollte, also volle Backups zu machen, das finde ich zumindest.
Ja, nicht nur für Entwickler, du hast gemeint, das sind ja API für Entwickler.
Also,
der ist von Apps triggert.
Ich schreibe meine Apps so, dass sie ihre Daten, also dass sie ihr Backup, dieses Backup-Interface implementiert und danach kann es automatisch gesichert werden, soweit ich das verstanden habe. Aber ich habe jetzt mit der selber noch nie gearbeitet, mit der API. So,
aber ja, ich habe auch was zu Android zu berichten, aber das mache ich dann später. Jetzt machen wir, lockern wir es auf mit anderen Themen, würde ich sagen.
Das war's.
Was ist Schweigen.
Damit verschweigen.
Tumbleweed and Crickets.
Ja, dann frage ich rituell, hat jemand von euch was erlebt? Ich nicht. Ihr vielleicht?
Ich habe was erlebt.
Bitte schön.
Ich dränge mich vor, ich breche vor. Ich habe einen Rent abzugeben. In meiner Familie wurde ein Windows-Laptop gekauft. Was an und für sich ja schon, naja, ja, ist halt so, weil manche macht es natürlich Sinn. Und es ist ein Asus-Laptop, ziemlich großer Prügel. Und ich schalte ihn ein und ich bin ja eigentlich neugierig gewesen, weil ich Windows 7 eigentlich noch nicht mich so durchgeklickt habe. Also in sämtlichen Berufen wird eigentlich in größeren Firmen noch Windows XP in meinem Umfeld verwendet. Und ja, und wollte mir das anschauen.
Windows 7 unter den Fingern.
Und ich drehe das auf und die Person, die diesen Laptop gekauft hat, sitzt daneben und man möchte das
vom Onkel Gregor alles zeigen.
Ja, ja, richtig. Er möchte, lässt sich das zeigen und sollte ja der Vorführeffekt sein, weil der neue Laptop sollte ja ums Doppelte schneller sein und ist ja so und so viel RAM. Und ich meine, der Setup-Prozess von Windows 7 ist schon mal langsam. Erfordert zwei Reboots, was schon ein bisschen, okay, das Rebooten hat sich Windows noch nicht abgewöhnt, okay, aber nicht so schlimm. Was wirklich schlimm ist und was man nicht bewusst habe, dass es immer noch so ist, ist die ganze Crapware, die drauf ist. Und das war wirklich schlimm. Das zweite Mal rebooten, wo dann schon echt alles Setup durch war, hat er ewig lang gebraucht. Und während dem Hochfahren sind ungefähr 5 Pop-Up-Fenster hochgegangen von Trial-Versionen von einem PDF-Reader, den man sich kaufen kann, um $200. Einen Antivirus natürlich. Dann natürlich die Trial-Version von Office ist auch schon drauf.
Ja, ohne Office.
Und das Geilste war, es ist mit einem nicht funktionstüchtigen WLAN ausgeliefert worden. Es hatte nämlich folgenden Fehler, wenn man, es wurde die WLAN-Karte erkannt und als aktiv gekennzeichnet, aber es wurden keine Netzwerke erkannt. Ich habe es deaktiviert, wieder aktiviert, habe diesen Fehler nachgeschaut und bei Asus ist das ein known Bug anscheinend, weil in diesen Windows 7 Foren kommt das öfters vor. Fluchend. Ich meine, wisst ihr, wie das ist, wenn man sagen möchte, ah, das tolle Gerät und man möchte jemanden wohlfühlend machen und das funktioniert das Simpelste, das WLAN
nicht. Hast du nicht einfach eine Ubuntu-CD einlegen können für den
Wohlfühlfaktor? Ja, naja, das ist Windows 7 war die Auflage, die Lizenz war schon drauf und vorinstalliert und das war der Wunsch, einfach dieses Betriebssystem zu behalten. Was ich dann gemacht habe, ist die nächsten wirklich realistischen 1,5 Stunden, also es ist nicht untertrieben, damit zu verbringen, die Softwareverwaltung zu öffnen und jede einzelne Software rechts zu klicken und die zu deinstallieren. Was ja auch nicht so eine gemütliche Geschichte ist, weil du kannst halt natürlich nicht gleichzeitig Programme deinstallieren, du musst einen Wizard. Und ich habe viele Wizards gesehen. Ich habe wirklich viele. Die Spiele Wizards, es war wirklich die Hölle. Und dann nach 1,5 Stunden habe ich alles runtergemacht, dann habe ich die rebootet und siehe da, das WLAN funktioniert wieder.
Also es war irgendwas drauf noch, was das WLAN kaputt gemacht hat.
Ja, so, die haben tausende, wie zum Beispiel so Performance-Monitore und Widgets, alles dreht sich, bewegt sich, das hat einfach vollkommen. Und da habe ich mir schon gedacht, na bitte, ich meine, ihr macht das Apple halt wirklich zu einfach, wenn ihr wirklich einen nicht funktionstüchtigen, und das muss man sagen, wenn WLAN nicht funktioniert, ist das nicht funktionstüchtigen, verdreckten am Laptop ausliefert, dann braucht es ja nicht wundern, dass die Leute scharenweise halt irgendwie zu den Apfelleuten rennen.
Was ich meine, das ist, dass sie nicht scharenweise Ubuntu installieren.
Ja, naja, das ist halt Marketing und das sind andere Mechanismen, die da halt auch noch zusätzlich greifen. Aber trotzdem, warum ich es damals eigentlich auch froh war, wie ich da nicht mehr so viel damit zu tun hatte, es ist halt wie spazieren an einem Samstagnachmittag bei Sonnenschein auf der Mittelfallstraße. Du kommst kaum durch.
Es gibt viel zu sehen
und zu kaufen. Ja, es gibt viel zu sehen und zu kaufen, aber das war's. Nein, ich habe mir echt erwartet, dass sich da was geändert hat, weil das geht ja nicht.
So,
aber
Microsoft bleibt so, wie du es in Erinnerung hast.
Naja, das ist da hat, glaube ich, wirklich, ich glaube, das Geschäftsmodell von diesen einzelnen Laptop- und Hardware-Herstellern, dass sie halt Kohle bekommen von vielen kleinen Firmen, die ihr Zeug dann draufhauen. Das muss halt ausgedient haben oder eingeschränkt werden. Oder zumindest muss sich irgendein Mensch hinsetzen und ausprobieren, ob das Werk auch noch funktioniert danach, wenn das drauf ist. Das ist das Mindeste, was man machen kann.
Laut Theorie der unsichtbaren Hand des freien Marktwirtschaft
sollte sich das regulieren. Die
Massen irgendwo hinlaufen, wo es das eben nicht so verseucht kriegt.
Ja, zur Zeit der Apfel. Naja.
Aber es ist jetzt, ich glaube, ist ja wahrscheinlich auch nicht im Interesse von Microsoft, dass so ein Bild dann in der Öffentlichkeit entsteht bei den Kunden, sondern sind zum Teil auch die Schuld bei den OEM-Herstellern. Die
verkaufen jetzt Phones, weißt du.
Hat es nicht jetzt die Story gegeben, dass Microsoft ein Tool rausgebracht hat zum Entfernen von Crapware, ein eigenes, das man kaufen kann auch von Das ist nicht, kein Scherz, ich bilde mir das gerade ein, als ich das irgendwo gelesen habe.
Die Demo-Mission ist vorgestellt.
Eine Sache, die ich vielleicht noch als Tipp geben kann, das habe ich nämlich selber nicht gewusst und habe ich nur als Tipp selber mitbekommen. Mal schauen, ob es auch wirklich ein guter Tipp ist. Antivirus-Software gibt es anscheinend mittlerweile auch hauseigen von Microsoft gratis irgendwie. Und Microsoft Security Essentials heißt das. Und das kann man sich runterladen, installieren. Ich probiere das jetzt mal aus, mal schauen, ob das hält und ob da nicht doch was kommt. Aber das habe ich mal frei so runtergeladen und er hat sich auch schon die ersten Virendefinitionen geholt. Also mal sehen, was da ausschaut.
Wusste ich nicht, das ist auch schon. Also ich kannte nur dieses Tool zum Entfernen bösartiger Software, das ist ein klingender Name. Das gibt es schon länger bei den Windows Updates, glaube ich, für
formatierte Festplatte.
Aber es ist halt aber ich glaube, das habe ich nie so als vollwertigen Virenscanner-Ersatz empfunden.
Also das hat sich so gelesen und ja, es dürfte vielleicht weiß ja ein Hörer noch besser Bescheid und ich werde das ja auch unter Beobachtung halten in nächster Zeit. Ja, soviel zu meinem Rant.
Okay, mir fällt jetzt gerade ein, ich habe doch was erlebt, aber ich habe es nicht so bewusst mitgekriegt, weil ich so müde war. Ich war im MetaLab und da hat gerade eine Krypto-Party angefangen und ich habe so im Halbschlaf den Anfang mitgekriegt. Mhm. Und Krypto-Party, das haben sie irgendwie sich selbst organisiert. Also. Und ja, das sind einfach lauter Leute, die haben sich dann auch reihum vorgestellt, die zum Teil Ahnung haben von, wie man PGP verwendet oder verschlüsselt und zum Teil überhaupt nicht und sich nur für das Thema interessieren. Ich bin dann jetzt eben gegangen, aber so wie es ausschaut, ist das so eine selbstorganisierte Lerngruppe, die eben Leute in die Verschlüsselung einführen und halt erklären, wie man Verschlüsselung aufsetzt, wie man sie hat. Mhm. Harddisk verschlüsselt oder verschlüsselte Mails schreibt, was ja nicht so trivial ist. Also speziell, wenn man auch niemanden hat, mit dem man das machen kann. Ne?
Ja.
Es muss ja nichts, wenn du allein PGP installierst und dann...
Und dann mal das Grundkonzept von öffentlichen, privaten Schlüssel einfach verstehen, da muss man einmal durch.
Ja, ich habe mir eigentlich überhaupt nichts darunter vorstellen können, aber jetzt nur so durchs passiv beobachten, muss ich sagen, war eine sehr nette Sache. Also einfach im MetaLab um am Tisch sitzen und ein paar kennen sich gut aus, ein paar gar nicht und
halt herumkrypten. Ja. Cool. Ich habe mir schon gedacht, bei Ubuntu Solka gibt es ja auch mittlerweile die Option, sich das Home-Verzeichnis zu verschlüsseln.
Genau,
ja. Ich habe mich noch nicht getraut, das Häkchen zu setzen.
Ich auch nicht. Ich hatte immer das Gefühl, ich sperre mich wieder selber aus, wenn ich meine Schlüssel verschmeiße.
Gibt es zum Thema Verschlüsselung, weiß da jemand, wie man mit Webmail und PGP das am besten,
gute Frage,
ob man damit das überhaupt umsetzen kann? Oder
was sollte der Browser machen, hat mir irgendwer mal erklärt. Ich glaube, der Florian.
Das Problem ist, wenn ich im Webmail liegen meine Mails ja irgendwo, wo sie ja nicht bei mir liegen, also in der Cloud, die ja potenziell auch gefährlich ist oder böse ist oder angreifbar ist. Mhm. Und wenn ich so lokal bei mir einen Client habe und mit PGP-Installation oder Plugin, also je nach Mail-Client, dann kann ich ja die Mails verschlüsselt übertragen und sie entweder im Klartext oder verschlüsselt bei mir liegen haben, aber nur wie schaut es da mit der Unterstützung für Web-Mail-Dienste aus? Weil es wäre schon ein interessantes Thema eigentlich.
Das stimmt. Ja, der Sinn wäre dann, dass sie verschlüsselt in die Cloud legst, sonst musst du erst recht nichts.
Genau, ne? Hast du wieder das Problem, dass du nicht von jedem
Browser
darauf zugreifen.
Ja. Irgendwie so ein Datenschutz hat
halt. Oder du machst halt in jedem Browser die Schlüssel.
Aber die Suche zum Beispiel, was also eins der großen Vorteile ist, dass du halt online alles suchen kannst, das geht dann verloren, wenn es nicht mehr im Klartext dort liegt.
Oder du müsstest dann oben so Stichworte machen, die es nicht verschlüsselst und nur drunter den Text verschlüsselt.
Ja.
Da bekommst du nur Werbung für ganz komisch geschriebene Produkte, wenn deiner Mail nur ganz komisch geschriebene Worte
vorkommt. Lieber Kryptograf.
Nein, ich habe keine Lösung dafür.
Ich habe noch gar nicht recherchiert in der Richtung.
Das ist interessant zu wissen. Aber es ist, glaube ich, es reduziert sich auf das altbekannte Ding Sicherheit und Bequemlichkeit.
Ja.
Man hat entweder das eine oder andere mehr. Und man muss schauen, dass man irgendwo in der Mitte hat. Ja. Na, falls ein Hörer was weiß, kann man uns ja mal Vorschläge zukommen lassen oder uns anschauen.
Auf den Fall lesen wir ein paar lustige Meldungen, bevor wir zur Überraschung des Podcasts kommen.
Es gibt eine Überraschung.
Ja, es gibt eine Überraschung.
Dann lasse ich mich überraschen.
Also ein paar
Meldungen sind immer gut.
Haben wir hier.
Tja, Andreas Rödel mit seinem Julia Schramm, schon besprochen.
Also wir hoffen, wir bekommen vielleicht einen Hangout ein Interview von Andreas Rödel zum Thema. Dann ein gewisser Johannes Zweng hat über Drohnen geschrieben, und zwar zitiert er einen Artikel der FAZ.
Ja, den können wir verlinken schon. Das ist
ja,
ich.
Majestätische hier.
Genau. Das Majestätische.
Nein, ich muss das besser machen. Wir sollten das tun, ja.
Es war ein etwas längerer Artikel in der FAZ, Online-Ausgabe, aber sehr, sehr interessant. Sehr lesenswert auch zu Überlegungen, wie autonome Maschinen eigentlich Kriege verändern und also die Bereitschaft zu kriegen.
Die Armeen sich in Roboterarmeen verwandeln. Ne?
Ja, und momentan ist es so, dass der Krieg verändert sich also aus Sicht der Soldaten zu einem, du hast einen 8-Stunden-Krieg, du kannst nach dem Kampfeinsatz nach Hause gehen und zu einer Familie. Und
8-to-5 Warriors, ne?
Genau, und die Überlegung ist noch, wenn es momentan ist ja noch überall die Entscheidung, muss immer noch vom Menschen getroffen werden. Also es gibt ja keine wirklich
Autonomie. Ein Tötungsbefehl muss nur vom Mensch kommen.
Und wenn sich da so ein technologisches Rennen weiterentwickelt, also es wird immer begründet, ja damit die andere Seite rüstet auch auf und die hat vielleicht weniger moralische Skrupel. Ne? Sonst, also
natürlich, genau. An sich weiß ja nicht, der Feind wird dann...
Wenn wir es nicht machen, machen es die Chinesen oder keine Ahnung, es wird nicht, weil USA spricht das ja nicht so direkt aus, sondern nur die anderen.
Ja, die anderen, genau.
Und spätestens dann, wenn es heißt, die Kontrollschnittstelle ist ja angreifbar, man kann Drohnen ja vom Sender trennen oder abfangen oder ähnliches, man sieht eben, wie viel abstürzen, dass man am Schluss dann vielleicht jemand der Systeme ist, die dann wirklich schon vorab autonom eine Entscheidung, also nur mehr den Auftrag haben und wie weit sich das entwickeln.
Also Sie haben gemeint oder prophezeit wahrscheinlich sehr realistisch, dass die Rolle des Menschen, der da jetzt wirklich auf einen Knopf drückt, immer mehr sich zurückziehen wird, dann nur noch einen theoretischen menschlichen Oberbefehlshaber, der sozusagen die Drohne in den Feuerungsbereitschaftsmodus setzt, wo sie dann mehr oder weniger autonom selber ihr Ziel aussuchen darf.
Und genau
das. Und diese ethische Dilemma da aufgezeigt haben.
Vor allem, wenn man zum Beispiel diese Drohnen kann, also technologisch hat es die Möglichkeit, viel mehr Daten zu verarbeiten, hast du vielleicht, weiß nicht, 50 Kameras und sonstige 3D-Scanner und diese Informationen in Echtzeit kannst du als Mensch gar nicht mehr verarbeiten, um zu entscheiden, ist das jetzt ein Ziel oder nicht. Und die Drohne kann immer sagen, ja, ich würde das jetzt bombardieren und der Mensch ist dann nur der OK drückt. Mhm. Und der letzte Schritt wäre dann, dass wirklich autonom die Entscheidung von Software getroffen wird und danach hat die ethische Folgen, wer ist verantwortlich, wenn das schief geht, wer ist...
Wo liegt auch das moralische Dilemma da drin?
Und
dann, wie man es dreht und wendet, das kommt immer auf irgendeine Horrorvision hinaus, oder? Wenn man diese Sachtechnologien andenkt.
Ja, ja. Militärisch generell.
Ja, generell schon, aber hier halt noch mit der technologisch bedrohlichen Komponente, die schon oft thematisiert wurde in Filmen. Apropos Filme, du hast noch reingeschrieben den Sure.
Genau, ganz passend, also ganz, wie darauf hingeschnitzt zu dem Thema, passt jetzt dann der aktuelle Roman von Daniel Suarez. Mhm. Über den haben wir schon gesprochen, die ersten Romane.
Genau. Nämlich Darknet.
Darknet und Dämon, also Dämon und
Darknet.
Darknet. Und sein neuestes Werk heißt Kill Decision.
Mhm.
Da geht es genau um diese Kill Decision. Und
von Drohnen, oder?
Von Drohnen. Mhm. Und ist also man merkt ja, dass er aus der technischen Ecke kommt, also sehr, sehr gut. Also es freut mich, wenn man es lese, weil bei den ersten beiden Romanen so. Und diesmal ist genau diese Thematik. Ich bin noch nicht durch im Buch, aber es beginnt mit dem Thema, ja, nicht allzu viel in Zukunft, Drohnen und was für, also die, welche technischen Weiterentwicklungen, also welche Dinge die dann noch ermöglichen und ist eigentlich ein schlimmes Szenario, was dann so entsteht. Also ich weiß nicht, wie es endet, aber...
Ich habe es mir nämlich schon gedacht, weil der Suarez immer schon so über Killer-Drohnen auf Google Plus irgendwie Beiträge gepostet hat,
aber im Vorfeld dieses Buches. Hochspannend, also wirklich fesselnd.
Ja, mir hat das Dämon und Darknet auch schon gut gefallen. Ich meine, stellenweise ein bisschen zu reißerisch, aber wie gesagt, man merkt, dass er doch ein bisschen Ahnung von der Materie hat und das macht das Ganze eigentlich schön.
Ich weiß auch nicht, wie reißerisch es noch wird, aber...
Ja, das ist so.
Das ist dann von der Realität nahe, abgleitet ein bisschen ins...
Fantastik,
ja. So Actionfilm, pompöse, aber es ist trotzdem spannend, war auch spannend zu lesen, also persönlich hat es mir sehr gefallen. Und
zu dieser Kill Decision würde ich noch aussagen, da gibt es eine interessante historische Parallele aus den 70er Jahren, glaube ich, ist das. In der Zeit des Kalten Krieges, wo sich Amerika und Russland gegenseitig bedroht haben mit Interkontinentalraketen und die Menschheit also theoretisch mehrmals vernichtet hätte werden können, war, glaube ich, die Entscheidungszeit, die es gehabt haben, bevor die, also, wenn die Radarsysteme eine anfliegenden Raketen erfassen, dass sie den Gegenschlag auslösen oder sagen, das ist ein falscher Alarm, war im Minutenbereich. Also da war nicht viel Spielraum. Das heißt, das haben die Kommandanten in diesen Raketensilos relativ autonom entscheiden müssen. Es hat zwar Rückkopplungssysteme gegeben, aber es war nicht viel Zeit.
Hat sie doch ein paar Geschichten gegeben. Der Professor Steinhardt hat uns damals doch Geschichten erzählt über Krisenfälle, wo eben so viel Signale
stattgefunden haben. Und einmal war zum Beispiel, dass, glaube ich, von einem Satellit, die wurde von der Sonne geblendet. Und das hat dann auf diesen Monitoren ausgeschaut, als die Startsignatur von feindlichen Raketen. Und irgendein Kommandant, ich glaube in Russland, hat das dann aber nicht ernst genommen. Er hat gesagt, er löst jetzt nicht den Gegenschlag aus, er hat nicht die Welt untergehen lassen, aber es war mal knapp davor. Ne?
Ja. Ich glaube, da war es eher Doku irgendwann mal auf Arte gesehen, so ein Thema. Genau wie diesen einen Vorfall, an dem die Welt das gar nicht mitbekommen hat,
aber beinahe
die
Welt super geheim.
Wenn die dann einen Angriff gestartet hätten, die Russen, dann wäre es sicher ein Gegenschlag gekommen. Und also ein Moment, von dem wir alle gar nicht wussten und beinahe hätten sich die beiden großen
Mächte
gemacht.
Das große Angst, die den Kalten Krieg geprägt hat, wäre beinahe Wahrheit geworden.
Das war, glaube ich, gar nicht so weit oben, der war ziemlich weit unten in der Befehlshierarchie, der sich dann eigentlich geweigert hat, das auszuführen oder halt nicht, oder das quasi gesagt hat, der macht es nicht. Und dann später dann was, wenn der Sonne in der Spiegelung, Atmosphäre oder kein Inner Second Phänomen halt, dass das die
Radarsysteme nicht so... nicht vorausberechnen konnten, dass dieses Phänomen auftreten wird. In diesem Zusammenhang einfach Dr. Strangelove anschauen. Guter Film zum Thema.
Kubrick, ja. Peter Sellers in 6 Rollen. Mindestens.
Gut, damit weiter in der Themenliste. Wir werden uns da überraschen.
Nein, wir haben Apple. Das ist nicht Überraschung, oder?
Wohl nicht. Noch nicht, die kommt noch.
Das haben wir. iPhone 5 ist raus.
iPhone 5, das haben wir letzte Mal das Long Phone.
Ja, und jetzt mit iPhone 5, oder schon vorher, gibt es ja jetzt auch Updates von iOS, dem Betriebssystem der Apple-Geräte, auch für die bestehenden Dings, iPhone 4. Und ich meine, ich kann es nicht aus persönlicher Erfahrung berichten, aber es gibt ja dieses lustige Thema mit den Apple-Karten. Also früher war Google Maps installiert auf Apple-Geräten.
Ah ja, stimmt.
Und mit diesem neuen Betriebssystem-Update wurde Google Maps getilgt und durch eine eigene App ersetzt. Ich weiß nicht, wie es heißt. Apple Maps oder Maps?
Ja. iMap wahrscheinlich.
Und iMap.
Genau.
Ist, glaube ich, schon vergeben, der Name, oder? Das Protokoll. Das
E-Mail-Protokoll. Schwierig.
Aber ja, auf jeden Fall dürfte das sich diese App halt nicht so wirklich behaupten im Vergleich zur Google-App, also zu Google Maps. Und es gibt momentan so große Welle in den Social Medien und also 1000 Leute posten Screenshots, wie diese, also die Map.
Und so welligen Stadtansichten. Und
es
so
ist ein Internet-Meme geworden.
Genau.
Sogar Futurezone hat ja berichtet, das Technische Museum war, glaube ich, zweimal in Wien auftaucht und falsch beschriftet und alles
mögliche. Also es ist einfach die Datenqualität ihrer Kartendaten scheinbar schlecht. Und vielleicht ist es nur in ganz kleinen Bereichen schlecht. Ich kann sie nicht beurteilen, vielleicht ist es in 99% der Fällen funktioniert es perfekt und wir sehen in den Medien jetzt nur die Dinge, wo es halt nicht gut aussieht. Aber es macht jetzt super schlechte PR. Und,
ja, natürlich.
Und sie haben ja dieses neue Feature mit diesen 3D-Ansichten, das besonders krude ausschaut. Dass wenn das halt aus, also man kann die Städte, ich weiß nicht, auf irgendeiner 3D-Modelle von den Städten, wo sie dann diese Luftaufnahmen drauf rechnen, also drauf patzen. Nur sind die schon ein bisschen inkorrekt und es schaut dann aus, als wären die Städte teils zerbombt oder sonst was.
Und da gibt es eine Autobahnbrücke, die einen Abgrund runterführt.
Und daher auch dieser coole Hashtag, die Mapokalypse.
Ja, Mapokalypse. Nach Antenna geht, kommt die Mapokalypse. Wir haben es auch nicht leicht jetzt gerade.
Ich wäre für Mapplegate.
Nicht schlecht. Ja, das haben sie ausgetauscht. Die sind nicht mehr die besten Freunde. Das war ja früher, war ja Google und Apple irgendwie auf Du und Du. Eric Schmidt war oft mit auf der Bühne bei Apple-Präsentationen.
Genau.
Er war im Vorstand und dann hat irgendwann mal Google einen Android zu basteln begonnen. Dann war irgendwie schon ein Interessenskonflikt, dass der Eric Schmidt da mit in den Aufsichtsratssitzungen von Apple noch drinnen hockt und dann war Eisstimmung angesagt. Jetzt machen sie das halt selber. Mal schauen, wie schnell sie es gebacken bekommen. Ich meine, dass es jetzt irgendwie ein großer Fehler ist, überrascht mich gar nicht so, weil Google hat jetzt wirklich jahrelang rein investiert und das ist echt ein Mörder-Service, das können sie nicht von heute auf morgen aufholen. Andererseits, sie haben das Kartenmaterial gekauft von TomTom. TomTom ist auch schon lange im Business und ich schätze mal, also würde mich wundern, wenn sie das nicht innerhalb der nächsten mindestens eineinhalb Jahre oder so zusammenbringen, irgendwas Brauchbares rauszubringen. Aber ist natürlich lustig jetzt.
Also, Google war doch sehr lange Vorreiter. Eigentlich war Google Maps, also schon auf der Webseite, war eins der ersten. Der erste vernünftige Kartendienst ohne so Java-Plugin und ähnliches, also die waren ja damals, die haben einfach schon jahrelang im Vorsprung.
Wäre noch immer perfekter. Jetzt mit der Offline, das genieße ich sehr, dass ich mir Teile von den Städteteile, Kartenteile offline verfügbar machen kann. Nachteil ist, man kann keine Textsuche mehr drauf aufführen.
Genau.
Das hat mich in Berlin dann schon mal kurz die Schweißperlen auf die Stirn getrieben.
Funktioniert zumindest auch schon Navigation, dass man wirklich diese im Fahrzeugmodus, wenn du die Route vorab berechnest, und da kann lokale Routenänderungen, also wenn ich jetzt mal die Gasse abbiege, auch schon offline am Gerät selber neue Routen.
Das geht.
Das war mir auch nicht gewusst, aber ich fahre wieder über Ungarn, also kurz einen Abschnitt des Süden des Burgenlands. Und wenn man dort kleinere Änderungen der Fahrstrecke macht, geht das automatisch.
Geht das.
Und also schon deutlich, deutlich besser als wie noch vor einigen Jahren, dass man es offline kaum nutzen konnte.
Ja, also es wird zumindest ein bisschen offline.
Also ich kaufe mir kein TomTom mehr fürs Auto.
Das war das Fazit.
TomTom soll mir Apple geben.
Haben wir noch ein paar schöne Meldungen?
Ja, nein.
Und zwar, Ein Gregor Bridun schreibt über das Slash Film Festival.
Ist es schon soweit?
Bitte, das Slash Film Festival.
Wir haben aber noch
eine Überraschung. Nicht, dass ihr glaubt, der Gregor ist jetzt überrascht.
Okay.
Das ist nicht überraschend genug.
Du bist so das Vorspiel.
Na dann, Slash Film. Wir haben eh schon letztes Jahr schon mal davon berichtet, beziehungsweise wir haben gemeinsam davon berichtet.
Wir haben live reportet von der Zombie-Meute durch Wien. Ne?
Genau.
Slash Film. Übrigens im Birtocher Picasa Webalbum immer noch die schönen Fotos
von Zombies. Das ist, glaube ich, auch eine der wenigen Google Plus Profilfotos, die ich habe. Genau, von diesem Zombie-Flashmob. Also Slash-Film, ich habe eh schon einige Male darüber berichtet, ist ein Filmfestival, dauert dieses Jahr 10 Tage, wie ein Film-Casino. Und es werden Horrorfilme gezeigt, es werden Anime, wird zumindest einer gezeigt. Und ein Thema, auch in Kooperation mit dem Supertron, sind Umsetzungen von Computerspielen in Filme.
Und wo finden die dann statt? Im Museumsquartier? Oder
auch die Filme werden auch gebracht im Filmcasino.
Okay, okay,
ja. Und man merkt auch den Einfluss von Supertron, weil wie ich gestern im Filmcasino war, haben sie 2 Spieleautomaten aufgestellt mit so Zombie-Slashern.
Also Bravo Yugi.
Ja, definitiv. Man merkt ein bisschen, ich bin heute etwas müde, weil das Slash-Film kratzt ein bisschen an meinem Schlafrhythmus. Also die ersten beiden Filme, die wir uns angeschaut haben, da war der Filmbeginn des ersten Filmes um 23 Uhr und dann ist es um 1 Uhr weitergegangen.
So ist das wirklich für Hardcore?
Also die Vorstellungen der nicht-blockbusterigen Filme, die sind dann wirklich in der Nacht. Also wir hätten danach dann um 2:30 noch einen Film anschauen können.
Da könnte es wirklich so durch?
Da könnte man 3 Filme durchschauen. Also das ist ohne Probleme möglich im Programm. Und ja, 3 Filme haben wir uns angeschaut bis jetzt. Und der erste Film, also die erste waren an 7 Tagen. Und bis jetzt bin ich begeistert vom Programm. Das hat sich wieder voll ausgezahlt. Also der Einstiegsfilm war auch gut zum Einsteigen. Dieses Festival ist eine klassische Horrorkomödie, kann man jetzt auch nicht Hardcore-Horror-Fans irgendwie empfehlen. Nennt sich Stitches und spielt mit der Angst, mit unserer Angst vor Clowns. Gibt's ja, oder? Also hat jemand von euch S gesehen?
Die Stephen King-Verfilmung?
Kindheitstrauma, auch du, ja. Also das ist das, was man in unseren Breitengraden immer zu hören bekommt. Das ist, glaube ich, ein guter Grundstein, wurde damals gelegt für unsere Angst vor Clowns. Und der Plot ist schnell erklärt, das ist ein irischer Film, glaube ich, 2012 gedreht. So ein bisschen in dieser Manier von Jugendhorror. Also es geht um Jugendliche. Der Plot ist folgendermaßen, es gibt einen Clown-Stitch. Und der geht ziemlich benebelten Zustand auf eine Kinderparty. Und dort sind die Kinder ganz fies zu ihm, binden ihm die Schuhe zu. Zack, bumm, ihn haut es um und er fällt in ein Küchenmesser rein und stirbt. Weiter geht's. Sechs Jahre später, der Typ, der das zu verantworten hat, also das Kind, das damals Geburtstag gefeiert hat, ist ziemlich depressiv und nimmt halt irgendwelche Psychopharmaka, entschließt sich aber, eine Geburtstagsparty seit langem wieder zu machen. Und just zu dieser Geburtstagsparty taucht dieser Clown wieder auf.
Aber er war doch schon tot.
Ja, das wird erklärt, weil es gibt ein geheimes Clownsritual. Ich werde es jetzt nicht zu viel spoilern. Er kann zurückkehren, das wird ganz, 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 ganz gut erklärt. Und er rächt sich dann an jedem Einzelnen auf die Weise, wie ihn die Kinder einzeln dann geärgert haben. Und nur als kleinen Auszug, es ist nicht viel gespoilt, um die Absurdität der Blutigkeit dieses Blätter-Klassikers, kann man schon fast sagen, zu bringen. Also ein Kind hat ihn mit Eiscreme beworfen und zur Rache öffnet er ihm die Schädelplatte mit einem Dosenöffner und löffelt mit einer Eiskelle sein Gehirn raus.
Ich distanziere mich von diesem Podcast.
Naja, es war, hat auf jeden Fall gute Laune gemacht. Also man muss, es ist ein freundlicher Horrorfilm.
Also, man hält zum Clown sozusagen.
Ja, er ist ein sympathischer Clown. Also muss man sagen, er ist so behäbig.
Kleine Zwischenfrage, hat einer von uns Kinder? Nein, ich bin zusammen. Ich schaue mir zu viel
mit den Horrorfilmen.
Muss da jetzt jemand nachdenken?
Richtig, Nachdenkpause. Gut, das hat uns mal schon fröhlich gestimmt. Und der zweite Film. Oh Gott, wenn du schon beim ersten so reagierst, dann traue ich mich vor meinem zweiten
Film anzuschauen. Nein, ich halte das aus.
Kommt aus dem japanischen Lande. Und den habe ich mal angeschaut, weil der Regisseur hat einen Film gemacht, den ich mal voriges Jahr angeschaut habe, nämlich Karate Robot Saboga. Karate Robot Saboga war so ein Roboterheld und das war im besten Manga-Hero-Stil gedrehter Realfilm. Also schon Realfilm, ja. Genau. Aber man kennt die Erzählmuster, okay. Das war einfach...
Also ein Manga-Film mit echten Schauspielern.
Richtig, genau. Es war 80er Jahre und großer Endkampf und so. Sehr skurril, muss man sich anschauen. Ich meine, der Typ hat, bevor er begonnen hat, solche Filme zu machen, 200 Porno-Filme gedreht. Also als Skurrilität ist nicht gespart. Dieses Jahr hat er zwei Filme rausgebracht, einen zweiten haben wir nicht mehr geschafft. Er nennt sich Dead Sushi. Den Film, den wir uns angeschaut haben, nennt sich Zombie Ass. Und ja, Zombie Ass, Toilet of the Dead ist der Nachsatz.
Toilet of the Dead.
Antwort über Zombies und führt eine neue Prämisse ein, nämlich dass Leute besessen von einem. Ich glaube, der Hals so sehr, oder? Ich meine, wir können da. Aber wir können uns auch rausstellen da. Ha? Schau. Ah, schau, da haben wir wirkliche Crickets noch als Sound. Versuch mal.
So, kurze Relokation.
Relocation. Also wir waren bei Dead Sushi und Toilet of the Dead.
Toilet of the Dead ist der Film, den wir uns dann definitiv angeschaut haben.
Nächstes Jahr gehe ich mit.
Und die Hauptdarstellerinnen sind durchgehend auch Darsteller aus seinen früheren Erotikfilmen. Ja. Mhm. Und der Plot ist ganz komplex. Drei Mädchen und zwei Jungs fahren in den Wald und eine möchte Model werden und möchte dort einen Parasiten essen, einen Bandwurm, damit sie noch schlanker wird für ihre Modelkarriere. Auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall Parasiten und die haben auch etwas mit der hinteren Körperöffnung zu tun und schauen da auch teilweise raus und dann, es gibt einen verrückten Wissenschaftler und eine Tochter, die er heilen möchte. Es ist was soll man sagen, kurz zusammengefasst, es ist schaubares LSD. Die Japaner sind ja immer so perfekt, dass sie eigentlich unsere Tropes, unsere Erzählweisen, und also nicht unsere, aber allgemeine Erzählweisen hernehmen oder ein Genre und einfach zur Perfektion in die Absurdität treiben können. Und wenn man, es ist wirklich, das ist so eine Art Film, wo einem der Mund offen bleibt, wenn man es teilweise einfach nicht fassen kann, wie wahnsinnig der ist eigentlich. So. Wow. Boah, das muss ich mal setzen. Ja. Gestern haben wir uns den letzten Film angeschaut und das war schon ein bisschen akademischer. Ja? Wir haben uns Nightbreed angeschaut. Sagt ihr das was?
Null.
Das ist vom Regisseur Cliff Parker. Und der hat davor einen Hit gelandet, der nennt sich Hellraiser. Hellraiser? Das ist der Typ mit diesen Nadeln im Gesicht. So.
Ja.
Das war ein großer Horrorklassiker europäisch. Und sie haben geglaubt, das hat 1984, glaube ich, gemacht, das war ein großer Erfolg. Und 1990 hat diesen Nightbreed gedreht und haben sie gedacht, es wird das neue Star Wars, weil das große Budget, er war ein junger, erfolgreicher Regisseur. Und ist ihnen aber die Kohle ausgegangen darunter, die Producer haben keine Kohle mehr hergegeben. Der Film wurde ziemlich zerkattet, weil er zu gewagt fürs Publikum eingeschätzt wurde. Und es war kein Erfolg. Kleine Skurrilität am Rande, es spielt einer der sinistren Charaktere, spielt der David Cronenberg, den man jetzt eigentlich eher als Regisseur kennt. Und der Film Nightbreed war im Dekabal-Cut. Und es gibt einen Typen, den Russell Charrington, glaube ich, und der hat eine halbe Stunde von verlorenen, gegangenen Filmmaterial zusammengeklaubt und hat diese wieder reingeschnitten in den Film und hat versucht, eine originale Fassung wieder herzustellen.
Also
ein Remastered, also. Ja. Was ziemlich skurril war, weil die ausgestrahlten Dinge waren halt sehr hochauflösend, ganz normale Qualität. Mhm. Und das Arbeitsmaterial, das er eingefügt hat, das hat ausgeschaut wie in den frühesten 70er Jahren, irrsinnig verrauscht. Und er hat auch noch kein Geld, also sein Ziel ist es Geld über, er zeigt das jetzt nur auf Festivals und tourt herum und hat auch Occupy Midian oder so hat er genannt, seine eigene Page, wo man sich engagieren kann, dass das auf DVD released wird und auf Blu-ray und dass diese Sachen besser restauriert werden. Und der Film, am Anfang habe ich mir gedacht, komisch, es ist irgendwie so wie Schöne und das Biest oder keine Ahnung, irgendwie, weiß ich nicht, ob mir das taugt, aber es ist ein guter Film. Also die Handlung... Also jetzt
dank dieser nicht mehr herauszensierten Schnipsel oder...
Du, ich kenne das Original nicht. Ich weiß nicht, wie gut oder wie schlecht es den Film da angehört. Also in unserer Gruppe war einer, der das Original gesehen hatte, aber auch nur damals im Fernsehen vor Jahren. Also uns fehlt der Vergleich, aber der Film... hat Potenzial. Also es geht darum, die Handlung ist eigentlich auch kurz erzählt, ein Typ hat ziemliche psychologische Probleme und ist in Behandlung deswegen, wird dann verdächtigt, Menschen ermordet zu haben und flüchtet sich dann zu einem Friedhof und wird dort von der Polizei erschossen. Und weil er aber vorher noch von einem Monster gebissen wurde auf diesem Friedhof, erwacht er in einer Monsterwelt sozusagen und lebt unter diesem Friedhof mit den Monstern. Das ist mal so kurz die Prämisse, die Handlung ist jetzt nicht vordergründig was Schönes. Es gibt eine riesige Anzahl von Monstern und die schauen alle ganz eigen aus. Also der eine hat zum Beispiel Schlitze, wo kleine Augen rausschauen. Und es hat sowas, wo von dieser alten Zirkus-Freak-Welt und die ganzen, also die ganze Kulisse, die sie dort aufgebaut haben und so, hat was von einer eigenen Zauberwelt. Und dauert 2,5 Stunden dieser Cut. Und man lernt wirklich eine Fülle von bizarren Wesen kennen. Und ich kann verstehen, dass sich dieser Nerd hingesetzt hat und da wirklich jetzt nochmal so eine Version geschnitten hat und sogar eine Doktorarbeit drüber geschrieben hat, glaube ich, über das Werk von Cliff Parker.
Also er glaubt einfach an den Film.
Er glaubt an den Film. Und man muss wirklich sagen, es ist ungewöhnlich. Und also was nicht ungewöhnlich ist, aber was halt den Film auch auszeichnet, ist halt diese alte Geschichte, dass die Monster eigentlich die Guten sind und das wahre Monster ist der Mensch.
Das ist ja schon ein uraltes Thema von einem der ersten Schwarz-Weiß-Filme. Da gibt es ja dann berühmten.
Es gibt, glaube ich, diese Geschichte wurde oftmals erzählt.
Ein Meme.
Ja, ein Meme. Es hat sich nachher noch hingestellt und wir haben noch eine halbe Stunde lang irgendwie Publikumsgespräch zustande gekommen und das war erfrischend. Und jetzt freuen wir uns noch auf die nächsten zwei Filme, vielleicht nehme ich noch einen zusätzlichen Film dazu, wenn ich irgendwie noch Schlaf finde in dieser Woche. Und dann werde ich weiter berichten.
Es gibt ja Leute, die nehmen sich für die Biennale Urlaub, ne? Nur das Kino gehen können. Ja.
Das ist aber cool.
Überlege ich mir. Vielleicht für das Slash Film Festival nächstes Mal gleich Jahresurlaub einplanen.
Ja, es ist auch gar nicht so teuer. Also 5er Block kostet 35 Euro, 10er Block 60 Euro.
Und man ist mit versammelten Cineasten zusammen.
Definitiv. Und selbst auch beim Zeiten, also auch bei Nightbreed, waren die Leute verkleidet. Es ist einfach nett, wenn man auch eben bei diesen Horror-Komödien gemeinschaftlich lachen kann. Also es kommt doch auf die Stimmung an und die ist gut, sage ich. Cool. Ist mehr als gut.
Ja, traditionell ignorieren wir wieder die Hälfte der Themen, die wir gesammelt haben. Ist aber nicht so schlimm, da wenige von mir sind. Also ein paar sind auch von mir.
Großzügig.
Okay, das lese ich dann dafür vor, weil es von mir ist. Nämlich einen ganz netten Video gab es von Samsung, wo sich Samsung über die Apple-Fans lustig macht.
Das war das mit der Schlange?
Ja, was in der Schlange stehen die Apple-Fans.
Ja, also das Video zeigt so, Leute stellen sich an in der Schlange und diskutieren über ihre Devices. Oh, und das ist diese neuen Kopfhörer, die leiten den Sound direkt ins Ohr und so. Und das ein Wunder ist halt, über das Apple-Fantum. Ja. Es ist lustig.
Man sieht so eine Handysex-Szene mit NFC-Touch.
Ja, genau, die aneinander
klacken. Wo die Apple-Fans alle staunen, was das ist. Also.
Ich meine, Samsung. Eigentlich ist es ja bizarr deswegen, weil Apple diese Art von Werbungen fast erfunden hat mit der IMPC-Kampagne. Kannst du dich an die noch erinnern?
I'm a Mac. Achso, I'm a Mac, IMPC. Ja, jetzt sind sie selber der PC.
Und ne? Zwar halt. Wird dann von Apple, von Samsung anscheinend so zurückgespielt, weil der eine Typ, der sich dann, das ist so der Plot dieser Geschichte, der sich anstellt in der Schlange, aber ein Samsung besitzt, der hält dann den Platz nur frei für seine Eltern. Ja, man kann sich zurücklehnen, man kann sich ihre Scherzchen hin und her. Solange man diese Diskussionen nicht ernst nimmt und sich nicht selber verwickeln lässt, ist es kann man sich wie beim Fußballmatch zurücklehnen.
Na gut, dann würde ich sagen, die weiteren Themen, die wir jetzt zu voll sind, wirklich abzuarbeiten, finden Sie wie immer in den Shownotes oder auf Google Plus. Mhm. Ah, jetzt kann ich das endlich mal sagen. Wir sollten die Shownotes machen.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Nein, ich mag sie am Freitag.
Hast du noch?
Genau, Gregor?
Nein, ich
habe... Entschuldigung, Gregor.
Ich bin nicht Gregor.
Ich bin not Gregor.
Das war ein Kompliment.
Oh Mann. Cut. Ja. Nein, aber von meiner Seite ist, glaube ich, auch nichts alles gesagt.
Möchtest du zum Parlamentarischen Untersuchungsausschuss ein paar Worte beistellen?
Bitte weitermachen.
Okay. Ja, bitte weitermachen. Ja, dann eine Überraschung.
Ja, Überraschung. Wir haben einen neuen Biertocher. Er ist jetzt physikalisch nicht bei uns, aber Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dürfen ihn hören. Nämlich unseren Bitcoin-Finanzkorrespondenten Andi Lehrbaum. Und Sie hören seine Stimme jetzt zum Thema News aus der Bitcoin-Welt und ich hoffe, wir haben ihn wöchentlich in der Sendung.
Wir haben uns das im Vorfeld schon angehört. Ist spitze geworden. Das ist wirklich absolut, kompetente, super News. Dranbleiben, anhören. informiert sein. So.
Damit verabschieden wir uns und wünschen viel Spaß mit Andi und seinen Bitcoin News.
Tschüss.
Tschüss.
Hallo und herzlich willkommen zum wöchentlichen Biertaucher Bitcoin Update. In der letzten Woche hatten wir einen Anstieg des Bitcoin-Kurses von ca. 4% auf aktuell 12,20 Dollar, allerdings bei eher geringem Handelsvolumen. Damit liegen wir jetzt eher am oberen Rand des längerfristigen Aufwärtstrendkanals der letzten 10 Monate. Und es kann gut sein, dass wir mittelfristig noch eine Korrektur sehen mit Kursen im Bereich von ca. 11 Dollar. Für alle, die nicht die Gelegenheit hatten, bei der Bitcoin-Konferenz in London dabei zu sein, es gibt mittlerweile nach und nach die Videos der Talks auf YouTube. Eine Suche nach Bitcoin-Konferenz London 2012 sollte hier im Laufe der Woche die meisten der Vorträge finden lassen. Ich persönlich kann sehr empfehlen, unter anderem den Talk von Mike Hearn, seines Zeichens Senior Engineer bei Google und Entwickler von Bitcoin J. Das ist eine eigenständige Bitcoin-Implementierung in Java. Der hat einen Vortrag gehalten mit dem Titel The Future of Bitcoin, New Applications and Rebuilding the Banking System. Dabei hat er einige sehr interessante Features des Bitcoin-Protokolls vorgestellt, die aktuell noch nicht implementiert sind oder nicht aktiv sind im Client. Da geht es unter anderem um Bitcoin Contracts, Smart Property oder Instant Transaction Confirmation Protokolle oder Systeme, die wir vermutlich in den kommenden Monaten oder Jahren in Bitcoin Client bzw. auf Bitcoin Websites sehen werden. Also für alle, die wissen wollen, welches Potenzial noch im Bitcoin-Protokoll steckt und welche Entwicklungen wir in Zukunft erwarten dürfen, kann ich den Talk von Mike Hearn sehr empfehlen. Vergangenen Samstag, am 22. September, hat die Bitcoin-Blockchain einen kleinen Meilenstein erreicht. Da wurde nämlich der 200.000. Block gefunden. Damit haben zu dem Zeitpunkt exakt 10 Millionen Bitcoins existiert. Damit sind es auch nur mehr 10.000 Blöcke bis zum viel wichtigeren Ereignis für Bitcoin, nämlich der Block 210.000. Der markiert die Halbierung des Block Rewards. Das heißt, ab dann werden statt 50 nur mehr 25 Stück Bitcoins pro Block vergeben. Nachdem die Errechnung der Bitcoin-Blöcke ein nicht deterministischer Prozess ist, kann man nicht genau vorhersehen, wann es soweit sein wird. Momentan deutet jedoch alles darauf hin, dass es ca. am 30. November soweit sein wird. Es wird sehr interessant zu beobachten, welche Auswirkungen dies auf den Bitcoin-Kurs bzw. auch auf die Difficulty, sprich das Verhalten der Miner hat, weil dann natürlich sich schlagartig die Profitabilität des Minings verändert. An der Pressefront gab es diese Woche unter anderem ein recht interessantes Interview mit Frank Trotter, CEO von Everbank, das ist die größte Bank des US-Bundesstaats Floridas. Und der wurde vom Interviewer auf Bitcoin angesprochen und daraufhin hat Frank Trotter überraschenderweise bekannt gegeben, dass er regelmäßig in Gesprächen mit Leuten aus dem Bitcoin-Projekt ist und dass seine Bank auch nach Wegen sucht, in Bitcoin einzusteigen. Er weist allerdings auch auf die etwas unklare Situation in Bezug auf die Regulierungsbehörden hin. Allerdings wird das kein größeres Problem darstellen, sobald die erste Bank wirklich Produkte auf Basis von Bitcoin anbietet. Da Banken natürlich naturgemäß mit Regulierungsbehörden zusammenarbeiten. Ja, und in Zeiten der weltweiten Unsicherheit auf den Finanzmärkten sind so neue Diversifizierungsmöglichkeiten sicher gefragt und es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis das eine oder andere Finanzinstitut den ersten Schritt wagt und offiziell auf Bitcoin aufspringt. Ja, soweit von mir für diese Woche. Noch eine Ankündigung für alle Bitcoin-Interessierten in Wien und Umgebung. Das nächste Bitcoin-Treffen findet am 2. Oktober ab 18.30 Uhr in der Bibliothek vom MetaLab statt. Es wird diesmal einen Vortrag über Financial Privacy und Anonymität im Bitcoin-Netz geben. Ciao, bis nächste Woche.